Schönen guten Abend, liebe Freunde. Ich habe mir im letzten Gottesdienst ja da einen mächtigen Hammer eingebrockt. Ich hatte die Bemerkung gemacht in der Predigt, weil so wenig Fragen von jungen Leuten kommen, eine Jugend, die keine Fragen stellt, ist nicht ganz normal. Also ihr habt natürlich sofort zugeschlagen und habt eure Normalität dadurch bewiesen, dass ihr mir unnormal viele Fragen gestellt habt. Ein ganzer Packen ist im Fragekasten gewesen. Bevor wir uns damit befassen, erstmal ein Dankeschön für euer gespendetes Geld. Wir hatten gesammelt für die christliche Lebenshilfe, die hier in einem Neubaugebiet sich um die Kids kümmert, um die sich sonst keiner kümmert. Wir sammeln heute für eine Familie eines Jugendwartes, vom Jugendwart Peter Pantke aus Wurzen, dessen Frau ist schwer krank geworden und die Kinder. Und man hat nicht gewusst, was überhaupt los ist. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die erkrankt sind durch ein Holzschutzmittel, mit dem zur DDR-Zeit in der Wohnung gebaut worden ist. Und daraufhin mussten die Wohnung räumen. Die haben eine ganze Zeit in irgendeinem Bauwagen gewohnt. Die haben sämtliche Klamotten in der Spezialreinigung reinigen lassen müssen, aber alles andere, was sie sonst besitzen, musste in der Wohnung zurückbleiben. Also die haben alle Möbel, alle Bücher, alle Aufzeichnungen, alles ist da geblieben und wird weggetan. Und die müssen also völlig neu und von vorne nochmal anfangen. Und dabei möchten wir der Familie dieses Jugendwartes helfen. Und ich bitte euch, dass ihr mithelft am Ausgang heute bei der Kollekte. So, nächster Jugendgottesdienst am 12. Dezember mit Jörg Svoboda. Und jetzt geht's los mit den vielen Fragen. Nummer 1. Die Frage, was hältst du von Herrn Kohl und was hältst du vom grünen Punkt, war eine ernste Frage. Sie ist von jemandem gestellt, der eine ernsthafte Antwort haben möchte. Ich hatte die Frage beantwortet mit dem Satz, ich halte den grünen Punkt für Kohl. Und das ist eine ernsthafte Antwort, wenn du drüber nachdenkst. Ich habe mich natürlich nicht zu Herrn Kohl geäußert, aber es gibt Fragen, die kann ich nicht beantworten und manche will ich auch nicht beantworten. Nächste Frage. Da hatte ich ein Gedicht hier losgelassen über die Außerirdischen und das hat mir auch einer übel genommen, habe ich eins auf die Mütze gekriegt. Und der schlägt hier vor, ich meine, es wäre Zeit, ein neues Christentum zu gründen, welches sich mit all den anderen Religionen dieser Erde vereint. Also da merke ich doch schon, wo der Hase hinläuft, genau wie bei dem Kongress, der jetzt in Budapest stattgefunden hat. Da haben sich ja die Ufologen der Welt getroffen und haben uns angekündigt, dass im nächsten Februar kommen die Außerirdischen auf unseren Planeten. Über 10 Weltstädten wird es ein großes Feuerwerk geben und so kann man alles in der Zeitung lesen. Und die haben da Kontakt mit irgendeinem Rat und so. Also das ist religiöses Gespinne. Ich glaube kein Wort davon. Und ich kenne eine Menge wissenschaftliche Gründe, warum es auf anderen Planeten gar kein Leben geben kann. Kann man drüber diskutieren. Selbst wenn Gott auf anderen Planeten Leben geschaffen haben sollte, dich hat er jedenfalls als Bürger auf diesem Planeten geschaffen und er hat dich eingeladen, ein Bürger in seinem Reich zu werden. Und bevor du träumst von einer neuen Gründung des Christentums, befasst dich mal mit der alten Aufforderung von Jesus, die heißt, folge mir nach. Nächste Frage. Man wird doch als Christ manchmal gefragt, warum lässt Gott das zu? Könnten Sie mir vielleicht in einem Satz sagen, was man da antworten könnte? Also Leute, mit einem Satz, das bringe ich mal ich fertig. Das ist ein Thema, da müsste man den ganzen Abend drüber sprechen. Mit einem Satz kann ich es nicht beantworten, aber ich sage dir drei Gedanken dazu. Erstens, warum hat Gott das zugelassen? Gott hat den Menschen Gebote gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote, und hat gesagt, wenn ihr euch daran haltet, gelingt das Leben, wenn nicht, geht das Leben schief. Wenn Menschen das Gebot Gottes übertreten und dann geht es schief, dann können sie nicht sich bei Gott beschweren, warum er das zugelassen hat. Zweitens, fairerweise musst du ja auch zugeben, dass Gott noch ganz andere Dinge zulässt. Er lässt zum Beispiel zu, dass es Menschen gut geht, die sich überhaupt nicht um ihn kümmern. Es gibt ja Millionen Menschen, vielleicht gehörst du selber zu denen, die sich noch nie bei Gott bedankt haben, dass sie leben und gesund sind. Und das lässt Gott auch zu, dass es Menschen gibt, die sich überhaupt nicht um ihn kümmern und die trotzdem da sind. Und drittens, es gibt Schicksalsschläge und Fragen in unserem Leben, auf die es keine Antwort gibt. Wir können nicht alles erklären. Und es gibt Fragen, mit denen müssen wir leben und die müssen wir mit in den Tod reinnehmen. Aber wir Christen wissen erstens, dass Gott keine Fehler macht. Und wir wissen zweitens, dass alle unsere Fragen in Gottes Reich uns beantwortet werden. Jesus hat mal gesagt, was ich jetzt tue, das weißt du nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Frage Nummer 3. Im Alten Testament straft Gott oft die Menschen, auch sein Volk Israel, wenn sie ungehorsam waren. Straft Gott heute auch noch Menschen, wenn sie nicht seinen Willen tun? Ja, das macht Gott auch heute noch. Er straft auch heute noch ganze Völker. Unser deutsches Volk kann ja davon wirklich ein Lied singen. Manche Leute, gibt es ja Millionen, auch in Deutschland, die sich nicht um Gott kümmern, die straft Gott nicht. Manche Menschen straft Gott dadurch, indem er ihnen einfach ihren Willen lässt und sie laufen lässt. Die Bibel sagt mal, da lässt Gott die Menschen einfach ihren eigenen Weg gehen und er endet dann im Chaos. Über allem steht das Wort der Bibel, was der Mensch sät, das wird der Mensch ernten, nämlich im Gericht. Eine Frage zu Matthäus 24. Sollen wir bei Kriegen nur zusehen oder sollen wir uns für eine Schlichtung einsetzen, obwohl Krieg ein Zeichen der Endzeit ist? Also es gibt ja noch mehr Zeichen der Endzeit. Gleich im nächsten Vers, Matthäus 24, 6, da ist von Hungersnöten die Rede. Und da gucken wir ja auch nicht bloß zu, wo es Hungersnöte gibt, sondern tun was dagegen. Also das Argument, Kriege sind Zeichen der Endzeit, und da kann und da braucht man als Christ nichts dagegen zu tun, das ist einfach pervers. Das ist unchristlich und das ist unmenschlich, zuzugucken, wenn irgendwo Krieg ist. Wir sind als Christen verpflichtet, uns für Schlichtung und Frieden einzusetzen. Deswegen beteiligen wir uns heute an der Friedensdekade und ich habe den Predigtext genommen, der da vorgeschlagen worden ist. Leute, wir Christen, wir wissen, dass diese Welt vergeht und solange die Erde steht, wird es keinen Frieden geben. Das ist eine Illusion. Der Mensch ist ein Sünder und Sünde wird es geben, bis die Welt zu Ende ist. Aber das hindert uns doch nicht daran, dass wir uns mit der Sünde nicht einverstanden erklären, sondern dass wir, solange wir leben, dort wo wir leben, uns gegen die Sünde einsetzen, egal ob sie Hunger, Lüge, Krieg oder irgendwie heißt. Also einfach zugucken, wie die Welt zu krachen geht, das ist ein unmenschlicher Standpunkt. Nächste Frage, was ist eigentlich mit der Bundeslade passiert? Ist verschwunden, keiner weiß wohin. Wie ist das bei Frauen, dürfen die Abendmahl austeilen? Und wie ist das bei Pastorinnen? Hat Gott für das Hirtenamt nicht immer Männer auserwählt? Ja, so ist es in der Bibel und manche Kirchen, wie zum Beispiel unsere sächsische Kirche, die hat sich an diesem Punkt von der Bibel entfernt und Frauen das Hirtenamt übertragen mit der Gemeindeleitung und Abendmahlsverwaltung. Die Mehrheit der Weltchristenheit kennt eine Ordination von Frauen nicht. Und in diesem Falle befinde ich mich mal auf der Seite der Mehrheit. Nächste Frage. Wenn mich so ein Kind bzw. Ausländer um eine Mark bittet, soll ich ihm da lieber eine Mark schenken oder was Schönes zu essen? Man weiß ja nie, was die damit machen. Also an Essen sind Bettler, so hat man festgestellt, normalerweise nicht interessiert. Die wollen Geld und ob du denen Geld gibst, das ist dann deine Sache. Nächste Frage. Neulich waren in unserer jungen Gemeinde ein paar von der Sekte die Österreicher. Können Sie mich mal ein bisschen aufklären, wie die leben, was die wollen und so weiter und wie verhält man sich am besten zu solchen Leuten? Also zu denen verhält man sich am besten so, dass man sie rausschweißt. Ohne jede Diskussion. Vielleicht erinnert ihr euch, als die hier in dem Gottesdienst gewesen sind, eine Weile haben wir mit denen diskutiert. Aber als sie die Mikrofone besetzt haben, da haben wir sie rausgeschmissen. Die Mitarbeiter haben sie hier vom Podium runtergekippt. Und das ist die einzige Art, wie man mit diesen Leuten umgehen kann. Lasst sie gar nicht erst in eure Gemeindehäuser und Gruppen rein. Nächste Frage. Darf man als Christ Musik von okkulten Gruppen bzw. Sängern anhören? Wie gefährlich ist diese Musik? Was steht in der Bibel dazu? Also Gruppen, die Okkultismus praktizieren und propagieren, die sind natürlich für uns nicht akzeptabel. Das ist Selbstverständlichkeit, dass wir uns nicht die Propaganda des Teufels anhören. Die Bibel sagt dazu nichts. Aber in der Bibel steht drin, dass die, die Kinder Gottes sind, unter dem mächtigen Schutz Gottes stehen. Und da bitte ich dich, dass du das mal ernst nimmst. Trau doch deinem Gott mal ein bisschen was zu und hab nicht Angst, vor jedem Ton, der aus dem Radio an dein Ohr dringt, es könnte irgendwie eine okkulte Musik sein, und wittere doch nicht hinter jeder Note einen Dämon. Also wenn du danach gehen willst, ob die Interpreten und die Komponisten und die Dichter astrein sind, da war auch so eine Frage drin, also da kannst du aufhören, Musik zu hören. Die meisten Leute von Mozart bis Tschaikowski, die kannst du dann aber vergessen, wenn du dir ihr Leben mal ansiehst. Also Leute, prüft alles, was es gibt, und das Gute behaltet. Nächste Frage, was ist Heiligung? Heilig ist Gott. Und alles, was Gott mit Beschlag belegt, Menschen oder Dinge oder so, werden dadurch heilig. Und deswegen nennt ja die Bibel die Christen, weil sie zu Gott gehören, Heilige. Und wenn du ein Kind Gottes geworden bist, da fängst du eben an, nach dem Willen Gottes zu leben. Das ist Heiligung. Nächste Frage. In der Bibel steht, 1. Johannes 5, Vers 18, dass ein Kind Gottes nicht sündigt. Widerspricht das nicht unserer Erfahrung als entschiedene Christen? Ja, und deshalb hat Luther in der Erklärung im Katechismus zum Vater Unser geschrieben, dass wir täglich viel sündigen und Strafe verdienen. Also, dass wir täglich auf die Bitte des Vater Unsers, vergib uns unsere Schuld, angewiesen sind. Hier im Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, da geht es aber nicht um die täglichen Einzelsünden, um deren Vergebung wir im Vater Unser bitten, sondern da geht es um die Ursünde des Menschen, also um den Hass gegen Gott und die Ablehnung von Gottes Liebe. Und zu diesem grundsätzlichen Hass gegen Gott ist derjenige, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht mehr fähig. Nächste Frage bei uns. Könnt ihr noch? Ihr habt es ja reingesteckt. Jetzt müsst ihr es euch nur anhören. Bei uns in der jungen Gemeinde wird fast jedes Stück mit dem Auto gefahren. Ich sehe das auch bei vielen anderen, meist jungen Leuten. Warum sind viele so träge und faul, auch unter Christen? Die kommt doch mit 40 Jahren keine Treppe mehr hoch. Naja, also, es ist wahr, das hemmungslose Autofahren zu privaten Zwecken, das ist wirklich eine Verantwortungslosigkeit. Und bei Christen ist es besonders unverständlich. Ist schon ein Thema, über das man mal nachdenken sollte. Wie kriegt man in eine lahme, junge Gemeindegruppe Schwung hinein? Also wenn ich das wüsste, Leute, ich kann nur zwei Stichworte nennen. Das Gebet und den Geist Gottes. Aber Rezepte habe ich da keine. Da hat mich noch einer gefragt, hier in unserer jungen Gemeinde sind ab und zu ein paar neue. Und das sind dann coole Typen, die die ganze junge Gemeinde irgendwie auf einen total anderen Trip bringen. Meistens geht Jesus dabei, um den es eigentlich gehen soll, total verloren. Wie verhält man sich am besten? Ich habe kein Rezept, wie man solche jungen Gemeinden in Ordnung bringen kann. Ich kann dir nur raten, versuche die, die da reinkommen und stören, versuche die lieb zu behalten. Denn das sind ja die, die Jesus retten und zu seinen Freunden machen möchte. Woraus besteht die Seele? Der Mensch hat keine Seele, sondern der Mensch ist eine Seele. Die Bibel bezeichnet mit Seele den ganzen Menschen. Am Anfang, als beschrieben wird, wie in den Lehmklos, also in das materielle Gebilde, der Geist, der Lebensgeist Gottes eingehaucht wird, da heißt es dann, und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und da steht dieses Wort Seele. Was ist Stress? Zum Beispiel solche Fragen beantworten wir hier. Das ist Stress. Lieber Theo, meine Eltern sind Atheisten und lästern sehr oft über meinen Glauben, sodass ich sehr darunter leide. Manchmal kommt es dann vor, dass ich fühle, wie Hass in mir aufsteigt und ich nichts sehnlicher wünsche, als endlich dort wegzukommen. Wie kann ich mit meinen Eltern gut auskommen? Im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 44, da schreibt Jesus, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das heißt, wir sollen die Menschen, die uns auf die Ketten gehen und die uns Widerstand entgegensetzen und die uns fertig machen, die sollen wir im Namen Gottes segnen, ihnen im Namen Gottes Gutes wünschen. Segnen und beten, das ist deine einzige Chance. Und ist vielleicht die einzige Chance für deine Eltern, dass sie durch dich auch mal zu Christen werden. Noch eine Frage, was mache ich nur? Ich bin im Mitarbeiterkreis und gehe in die Gebetsstunde, aber ich kann einfach vor Leuten, die ich zwar kenne, nicht laut beten. Ich habe Angst, dass die mich verachten könnten. Alleine danke ich Jesus und bin frei. Wie bekomme ich den Mut und die Kraft zum lauten Beten? Nun lass dich doch mal nicht verrückt machen von anderen Leuten, die lauter und frömmer und schneller und länger beten können als du. Es steht nirgends in der Bibel, dass der Mensch laut beten muss. Und wenn du leise betest, betest du eben leise. Wenn Gott dir mal die Kraft gibt, laut zu beten, ist es gut. Und wenn es dabei bleibt, dass du leise betest, da ist es auch gut. Also nun mach mal keinen Krampf. Sei so, wie du bist und glaube das, was im Psalm 66 steht. Dort steht nämlich, dass Gott mein Gebet nicht verwirft. Nun die beiden letzten Fragen. Erstens, wie lange vergibt Gott? Die Antwort heißt, solange du lebst und solange du Gott um Vergebung bittest. Und die letzte Frage, wie lange ruft Gott? Gott ruft dich, solange du lebst. Und er ruft dich auch heute. Deswegen rate ich dir, beantworte auch heute seinen Ruf. Du weißt ja gar nicht, wie lange du noch lebst. Und jeder Tag, den du ohne Gott lebst, um den ist es ja schade. Liebe Freunde, ein Professor fragt in der Philosophieprüfung den Studenten und sagt, können Sie mir bitte mit ganz kurzen Worten sagen, was ist Konsequenz? Der Student überlegt kurz, dann sagt er, heute so, morgen so. Gut, sagt der Professor. Können Sie mir auch mit genauso wenig Worten sagen, was ist Inkonsequenz? Darauf der Student, heute so, morgen so. Und dieses heute so und morgen so, das ist die Philosophie der Mitläufer und der Wendehälse. Was ein Mitläufer ist, muss ich euch ja nicht erst erklären. Ihr wart selber welche oder ihr kennt welche, die sehr geschmeidig aus dem blauen FDJ-Hemd ins blaue Jeanshemd reingeschlüpft sind. Heute für den Kommunismus, morgen für den Kapitalismus, immer für den, bei dem es die meiste Kohle gibt. Mitläufer gibt es überall in Massen, aber Mitläufer sind nicht erst eine Erscheinung des Massenzeitalters, sondern die hat es schon immer gegeben. Ich erzähle euch heute von dem ersten Mitläufer, den die Bibel erwähnt. Steht ganz am Anfang im ersten Kapitel Mose, Kapitel 19, erstes Buch Mose 19. Der Mann hieß Lot, war ein Neffe von Abraham, dem Erzvater des Glaubens. Und als der ins verheißene Land aufbrach, da ist Lot mit ihm losgezogen. Der hatte den großen Aufbruch zu Gott mitgemacht. Der hatte den Ausbruch aus allen bisherigen Gewohnheiten mitgemacht. War aus seinem alten Leben ausgestiegen, war bei Gott eingestiegen. Hatte Gottes Führung, Gottes Segnung erlebt, aber eben immer nur als Mitläufer. Und sobald sich Lot die Gelegenheit bot, da wurde aus dem Mitläufer ein Überläufer. Lot, der mal dabei war, als Gott rief, der bleibt auf dem Wege stecken und wird bürgerlich. Er wird ein Bürger von Sodom. Das kam so. Es gab eines Tages Krach in der Familie zwischen dem Abraham und dem Lot. Es ging einfach nicht mehr zusammen und die mussten sich trennen. Und der Lot musste entscheiden, wo er hin wollte. Runter in die Jordanebene, die fruchtbare Jordanebene, wo die beiden flotten Städtchen Sodom und Gomorra waren. Oder hoch aufs Gebirge, wo es nur Sorgen und Gemurkse gab. Ist klar, dass Lot als junger Kerl sich für die Jordan-Gegend entschieden hat. Dort war entschieden mehr los, High Life in the City. Und man muss dem Lot auch bescheinigen, so vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, hat er eine sehr gute Entscheidung getroffen. Der Erfolg gibt ihm recht. Lot kommt wirtschaftlich ganz groß raus. Aber man sollte Lebensentscheidungen nicht nur nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten treffen. Das Glück deines Lebens ist nicht abhängig von dem Posten, auf dem du sitzt oder nach dem du so eifrig strebst, sondern das ist abhängig von dem Segen, den Gott auf dein Leben legt. Und das hatte der Lot übersehen. Als typischer Mitläufer hat er von dem Segen, den Gott auf das Leben von Abraham gelegt hat, genasshauert, solange er konnte. Und als er woanders mehr Vorteile sieht, da pfeift er auf den lieben Gott und haut ab ins Lager der Gegner. Die Gegend, wo die wohnten, die war zwar wunderschön, aber die Menschen dort, die waren schlecht in der Stadt Sodom. In dieser heidnischen Stadt, da ist der Glaube von Lot genauso schnell verkümmert, wie sein Geschäft aufgeblüht ist. Das ist ja oft so, wenn sich ein Kind Gottes unter die Gottlosen mischt. Da heißt es dann, man muss ja den Leuten nicht als erstes erzählen, dass man zur Kirche gehört. Man hat ja auch seine gesellschaftlichen Verpflichtungen und kann deswegen nicht dauernd kirchliche Veranstaltungen besuchen. Man muss sich eben erst mit den anderen Menschen solidarisieren, bevor man anfängt, sie zu agitieren. Man muss also nicht gleich den Leuten mit der Tür ins Haus fallen. Und das geht immer so weiter, bis am Schluss mit dem Glauben Schluss ist. Denn den Glaube, den du nicht bekennst und den du nicht praktizierst, der ist am Ende tot. Der Lot, der hatte sich von seiner frommen Verwandtschaft getrennt, hat sich eine Frau genommen, vermutlich eine aus Sodom, er war nämlich bald mit halb Sodom verwandt und verschwägert, wird in deren Angelegenheit mit reingezogen, muss mit in den Krieg ziehen, gerät dort in Gefangenschaft, da muss ihn der Onkel Abraham wieder rauspauken. Und so ist das ein ständiges Hin und Her. Und auf keiner Seite ist der Lot so richtig anerkannt. Trotz seiner Anbieterei und seiner Kumpelhaftigkeit, da bleibt er für die Leute von Sodom ein Fremder. Ein Fremdkörper. Schon weil er zu seinem Körper eine andere Einstellung hat als die. In der Bibel heißt es ja mal, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Na, das haben die nicht gewusst. Die Leute von Sodom, das waren ja Heiden, die lebten ja nicht nach dem Wort Gottes. Die waren, so sagt die Bibel, brutal und gewalttätig, sexuell hemmungslos. Ihre Spezialität war die Homosexualität. Und wenn sich Lot auch schon ziemlich weit von Gott entfernt hatte, wusste er doch, dass das eine Lebensweise ist, die für ein Kind Gottes nicht in Frage kommt. Weil das eine Sünde ist, die, wenn sie nicht aufgegeben und vergeben wird, vom Reich Gottes ausschließt. So steht es in der Bibel, ich lese euch mal vor, aus dem 1. Korintherbrief. Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seiner neuen Welt. Macht euch doch nichts vor. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die die Ehe brechen oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Solche gab es früher auch unter euch. Aber jetzt seid ihr reingewaschen. Ihr seid Gottes heiliges Volk geworden und könnt vor seinem Urteil bestehen. Denn ihr seid mit Jesus Christus, dem Herrn, verbunden und habt den Geist unseres Gottes erhalten. Diese Bibelstelle beweist, dass Gott die Homosexuellen liebt, dass er den Homosexuellen vergibt und dass es Homosexuelle von Anfang an in der christlichen Gemeinde gegeben hat. Und dass die aber, seit sie Christen geworden sind, eben nicht mehr die Homosexualität praktiziert haben. Das ist ja die herrliche Nachricht der Bibel für solche Menschen, dass es auch für sie eine Verwandlung und eine Vergebung gibt. Der Lot versucht sich aus der ganzen Lebensweise der Sodomiter einfach rauszuhalten. Aber so schreibt die Bibel mal im Petrusbrief, dass er unter ihnen wohnen musste und alles mit ansehen und anhören musste und seine gerechte Seele von Tag zu Tag durch die Werke der Ungerechtigkeit quälen ließ. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht an das Lied, was der Gerhard Schöne mal gesungen hat, von dem Spatz und den Wellensittichen, vom Wellensittich und den Spatzen, wo eine Situation geschildert wird, wo bei der Armee fünf auf einer Bude sind Und einer ist anders als die anderen. Und da heißt es in dem Lied, alle prahlen mit ihren Weibern, nur er schweigt. Er versaut die ganze Stimmung, wenn sie Witze sich erzählen. Es wird Zeit, dass man ihm mal die Meinung geigt. Und so ging's damals dem Lot. Der musste sich bei jeder Gelegenheit die schweinischen Witze seiner Arbeitskollegen anhören. In jeder Frühstückspause musste er die Berichte der 6 Abenteuer der letzten Nacht über sich ergehen lassen. Jeden Tag musste er mit ansehen, wie die Leute fremd gingen, ihre Ehen, ihre Gesundheit, ihre Familien zerstörten. Aber weil er es mit niemandem verderben wollte, da hielt er die Klappe und lächelte süß-sauer verschämt zu den schweinischen Witzen. Weil er nicht als Spießer gelten wollte, da hat er nie einen Ton gegen das Fremdgehen gesagt. Weil er nicht als rückschrittlich eingestuft werden wollte, da sagt er nichts gegen die homosexuelle Praxis seiner Umgebung. Der sah alles, der hörte alles, aber der fraß alles in sich rein. Und deswegen sagt die Bibel, litt er Qualen an seiner Seele. Aber er hatte nicht die Kraft, gegen das Unrecht seiner Umgebung aufzustehen. Dazu reichte sein halber Glaube eben nicht aus. Der brachte es einfach nicht fertig, sich vom gottlosen Leben seiner Umgebung zu trennen. Sich zu distanzieren, der hat versucht zu paktieren. Der wollte beides nicht verlieren. Der wollte die Verbindung zu Gott behalten und die guten Verbindungen zur Stadt. Und das geht nicht. So ein Spagat geht nicht. Jesus sagt, du kannst dein Leben nicht auf 2 Punkten aufbauen. Gott und dem Mammon. Den kann man nicht gleichzeitig dienen. Du dürftest nicht denken, dass Sodom und Gomorra, dass das eine einzige Anhäufung von Lasterhöhlen gewesen ist und eine Ansammlung von lauter Verbrechern oder finsteren Gestalten. Überhaupt nicht. Sodom ist eine Wohlstandsstadt gewesen, vollgepackt mit anständigen, ehrbaren Bürgern. Und die Sünde dieser Stadt, die wird mal in der Bibel folgendermaßen beschrieben beim Propheten Hesekiel. Die Stadt Sodom war eingebildet und lebte sorglos und im Überfluss. Um Arme und Unterdrückte kümmerte sie sich nicht. Sie war überheblich und beging abscheuliche Verbrechen. Sünde ist ja immer eine bestimmte Handlung, aber diese Handlung kommt ja aus einer bestimmten Haltung. Und die eigentliche Sünde besteht in der Haltung eines Menschen, der sagt, ich brauche Gott nicht. Der interessiert mich überhaupt nicht. Dessen Gebote gehen mich gar nichts an. Ich, der Mensch, bin das Maß aller Dinge und in meinem Leben bestimme ich, wo es lang geht und lass mir von niemandem was reinreden. Mir ist Gott einfach Schnuppe. Und diese Arroganz, die Gott nicht beachtet und die alles besser wissen will als Gott und die sich einfach über seinen Willen wegsetzt, diese Überheblichkeit, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Sünder ist also nicht bloß einer, der moralisch besonders schlecht ist, sondern einer, dem Gott gleichgültig ist. Und ansonsten kann der durchaus ein moralisch hochstehender Mensch sein oder sogar ein guter Mensch. Sünde heißt, wenn einer sagt, Gott ist mir egal. Und aus dieser falschen Haltung zu Gott folgt dann die falsche Haltung zum Menschen. Der ist nämlich dann nicht mehr Mitmensch, sondern nur noch Ausbeutungsobjekt. Zur materiellen Bereicherung oder eben Lustobjekt zur sexuellen Befriedigung. Und beides, die wirtschaftliche und die sexuelle Erniedrigung des Menschen zum Objekt, das nennt die Bibel hier die Sünde der Stadt Sodom. Dieses Verbrechen wird dieser Stadt von Gott zur Last gelegt. Und deswegen ließ Gott Sodom in einer schrecklichen Katastrophe untergehen. Nun ist das bei Gott immer so. Bevor Gott ein Gericht schickt, da schickt er eine Ankündigung über das Gericht. Gott überfällt die Menschen nicht einfach mit irgendeinem Strafgericht, sondern er warnt sie vorher. Er schickt eine Warnung. Als erstes gibt er seinen Kindern Bescheid, den Gläubigen. Hat er ja mit uns auch so gemacht. Er hat ja in der Bibel uns ganz klipp und klar gesagt, was mit dem Gericht und wie das sein wird. Damals hat er es als erstes dem Abraham gesagt. Und als der Abraham hört, Gott will die Stadt zerstören, da tritt Abraham für die Stadt ein. Er bittet für die Stadt. Er geht zu Gott, er kämpft mit ihm. Er argumentiert gegen Gott, er sagt zu Gott, du kannst doch nicht eine ganze Stadt vernichten, in der sicher viele böse Menschen drin sind. Da sind ja aber auch Unschuldige mit drin. Du kannst doch nicht ein Strafgericht vollziehen an allen einer Stadt. Da triffst du die Unschuldigen mit. Das beschädigt dein Image. Was sollen die Leute von dir denken? Wieso bist denn du dann noch ein gerechter Gott? Gott geht auf die Argumente ein und sagt, gut, das leuchtet mir ein. Wenn du mir 50 Menschen nennen könntest in der Stadt, die ohne Schuld und gerecht sind, dann werde ich das Strafgericht nicht ausführen. Abraham ist begeistert, sagt, wunderbar. Nach einer Weile sagt er, also wenn ich mir das recht überlege, 50 ist ein bisschen viel. Könnten wir uns einigen auf 45? Einverstanden, sagt Gott, 45 Menschen. Nach einer Weile sagt Abraham, also mir kommen 45 noch ein bisschen viel vor. Sagen wir mal 40, wenn 40 Gerechte in der Stadt sind, würdest du dann auch noch, ja, sagt Gott, auch dann würde ich das Gericht nicht vollstrecken. Nach einer Weile kommt der Abraham wieder und sagt, also entschuldigt, dass ich nochmal anfange zu reden, ich weiß, es ist unerhört, aber ich habe mir es überlegt, meine Bekannten mal alle angeguckt, also 40 schaffe ich nicht, aber 30, könnten wir uns auf 30 einigen? Okay, sagt Gott, 30. Na und so geht das weiter, der Abraham handelt immer weiter runter, 25, 20, 10. Bei 10 sagt Gott, das ist mein letztes Wort, wenn du 10 Menschen mir bringst, Gerechte in der Stadt Sodom, wird das Gericht nicht stattfinden. Dann bleibt die Stadt verschont. Gott hat in Sodom 10 Menschen gesucht, die zur Sünde Nein sagen, die nicht mit den Wölfen heulen, die nicht mit dem Strom schwimmen, und er hat sie nicht gefunden. Immerhin ist Gott ja dem Abraham unwahrscheinlich weit entgegengekommen. 10 Menschen hätten ihm genügt, um das Strafgericht aufzuhalten. Und einige tausend Jahre später ist Gott sogar noch weiter gegangen. Da genügte ihm ein einziger, um das Strafgericht aufzuhalten, nämlich sein Sohn. Jesus, der einzige unschuldige Gerechte, den Gott im ganzen Universum ausfindig machen konnte. Und um dieses einen Willen hat Gott bis zum heutigen Tage unsere Welt mit seinem Gericht verschont. Dieser eine stemmt sich bis heute gegen den Zorn Gottes und hält das letzte Gericht auf, bis alle seine Leute gerettet sind. Dieser eine streckt dir heute Abend seine Hand entgegen und bietet dir die Rettung. Dieser eine lässt dich durch mich warnen. So wie er damals die Bürger von Sodom durch seine Boten warnen ließ. Das Traurige ist ja nur gewesen, dass die sich gar nicht warnen lassen wollten. Denn Gott hat ja zweitens auch die Ungläubigen gewarnt. Er hat Boten in die Stadt geschickt, in aller Öffentlichkeit, aber die Bevölkerung hat die beiden Boten überhaupt nicht für voll genommen. Diese Uninteressiertheit, die schon gar nicht mehr bewusst gegen Gott kämpft, ist wahrscheinlich das Allerschlimmste an der Gottlosigkeit. Und ich denke mir, das Schlimmste für die Gottlosen wird sein, wenn sie im Gericht erkennen müssen, wir waren alle gewarnt, aber wir haben uns nicht warnen lassen wollen. Heute bin ich der Bote, den Gott zu dir schickt. Und ich sage dir im Namen des allmächtigen Gottes, was in der Bibel steht, es kommt das Gericht und du kommst in die Hölle, wenn du dir deine Sünden von Jesus nicht... Gott will aber nicht, dass du in die Hölle kommst. Deswegen hat er ja seinen Sohn Jesus geschickt, der dich davor retten will. Eine Drohung, die kommt ja meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Und Gott lässt dich heute warnen, weil er dich nämlich lieb hat. Und weil er nicht möchte, dass dein Leben in Ewigkeit vor den Baum geht, sondern dass du zu den Siegern der Geschichte gehörst und nicht zu den Verlierern. Und deswegen bitte ich dich im Namen des erbarmenden Gottes, versäume nicht die Stunde der Gnade und gib Jesus dein Leben, wenn er dich heute wieder zu sich einlädt. Und liefere ihm dein Leben ganz aus. Ich betone das Wort ganz. Also jede Halbheit ist Gott gegenüber sinnlos. Das siehst du ja am Schicksal von dem Lot. Der Lot und seine Frau, die hatten es der Fürbitte Abrahams zu verdanken, dass sie schon aus der brennenden Stadt raus gerettet wurden. Aber weil sie alle beide keinen ganzen Glauben hatten, sondern nur einen halben, da hat ihnen diese Rettung auch nichts genützt. Eine halbe Bekehrung ist sinnlos. Der Lot war gerettet. Der war schon raus aus der brennenden Stadt. Und kurz danach versinkt er wieder in dem alten heidnischen Leben und dem Suff. Und seine Frau, die war auch schon gerettet, die war auch aus der brennenden Stadt schon raus. Aber weil sie Gott nicht ganz gehorsam war, da starb sie trotzdem. Und Jesus hat mal gesagt im Lukas-Evangelium, denkt an die Frau von Lot. Gott hatte die beiden ja durch seine Boten warnen lassen. Gott hatte denen sagen lassen, es kommt über die Stadt ein Strafgericht, haut ab, rennt, lauft um euer Leben, aber seht euch nicht um. Und die Frau von Lot, die sah sich um und sie starb auf der Stelle. Die hing noch zu sehr an ihrem alten Leben, deswegen konnte sie das Neue nicht bekommen. Und Jesus hat mal gesagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht nach hinten, der taugt nicht für das Reich Gottes. Wenn Gott dich ruft, und er ruft dich ja jetzt in diesem Augenblick, und wenn du ihm folgen willst, dann musst du dich von manchen Menschen und Dingen radikal trennen, ohne Rücksicht auf Verluste. Du brauchst als Christ nicht aus der Welt zu fliehen, aber du musst dich als Christ entscheiden, wo du mitmachst und wo nicht. Und von manchen Menschen und Dingen dieser Welt musst du dich einfach distanzieren. Und dazu gehört heute zum Beispiel die Jagd nach dem eigenen Vorteil, der Hass auf Andersdenkende, wie zum Beispiel Ausländer, die Gier nach Besitz und Wohlstand und materieller Bereicherung. Da kannst du als Christ einfach nicht mitmachen. Oder wenn es heute auf sexuellem Gebiet zugeht, wie in Sodom und Gomorra. Wenn es heute üblich ist, dass jeder mit jeder schläft. Und wenn das deine ganze Klasse macht, da kannst du als Christ eben nicht mitmachen. Auch mit deinen Kumpels behaupten, du würdest da was verpassen. Und wenn du dich bereits bekehrt hast und dich schon zu den Geretteten zählst und immer noch mit den falschen Freunden verkehrst und immer noch an der falschen Lebensweise festhältst, dann nützt dir deine Bekehrung einen alten Dreck. Wenn du ein Rückversicherer bist, wie die Frau von Lot, die nach hinten sah, wenn du bloß immer auf das hörst, was die Meinung, die Mode, die Leute erzählen, wenn du ein Rückversicherer bist, wie Lots Frau, da bist du schon raus aus Gottes Reich. Da bist du ja schon gerichtet, bevor Christus zum Gericht wiederkommt. Und er kommt ja zum Gericht wieder. Und es kommt ja das Ende der Welt. Und in dieser Katastrophe, die Bibel uns ankündigt und die noch vor uns steht, und für die Sodom und Gomorra ja nur ein Vorspiel gewesen ist, da werden alle die umkommen, die nicht an Jesus geglaubt haben. So hat es Jesus jedenfalls gesagt und so lese ich es euch jetzt vor, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 17. Es wird sein, am Ende, wenn die Welt vergeht, es wird sein wie in den Tagen von Lot. Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften, pflanzten und bauten, bis zu dem Tag, als Lot die Stadt Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und alle kamen um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn erscheint. Ich weiß natürlich, dass viele heute höhnisch darüber lächeln, wenn ich sowas vorlese und wenn die Bibel vom Gericht redet. Das ist keine neue Einstellung, das ist schon immer so gewesen, das ist auch zu Lots Zeiten so gewesen. Als den Leuten der Stadt Sodom gesagt wurde, es kommt ein Strafgericht, da steht ja in der Bibel, da haben das die Leute von Sodom einfach lächerlich gefunden. Wie passt ein Strafgericht zum lieben Gott? Das passt doch überhaupt nicht zusammen, sowas gibt es doch überhaupt nicht. So wie heute viele sagen, ich kann mir einen Gott, der zum Gericht kommt, überhaupt nicht vorstellen. Ja, das geht doch nicht um das, was du dir vorstellst, sondern es geht um das, was die Bibel uns hier sagt. Und nirgends sagt die Bibel, dass du dir das Gericht vorstellen sollst, aber sie sagt an vielen Stellen, du sollst dich auf das Gericht vorbereiten. Und als den Menschen in Sodom gesagt wurde, es kommt ein Gericht, bereitet euch darauf vor, da haben die das einfach lächerlich gefunden. Und dann kam der letzte Tag für Sodom. Und der fing an wie jeder andere Tag auch. Die Menschen haben gefrühstückt, sie aßen, sie tranken. Die gingen zur Arbeit, sie kauften und verkauften. Sie haben gearbeitet in ihren Gärten, sie pflanzten und sie bauten. Und da kam das angekündigte und angeblich so lächerliche Gericht. Und die Stadt ging unter im Feuersturm. Und da verging denen das Lachen, aber da war es zu spät. Mensch, pass auf, dass es nicht eines Tages für dich zu spät ist. Es ist später, als du denkst. Es tickt die Uhr, der Countdown läuft. Das letzte Gericht kommt und du wirst dabei sein. Und du wirst noch einmal vor Gott stehen, du ganz allein, mit dem, was du zusammengelebt hast. Und Gott wird mit dir über dein Leben sprechen. Und du wirst Antwort geben müssen. Da kannst du dich nicht in dem Rücken eines anderen verstecken. Da kannst du nicht so tun, als ob du nicht Bescheid weißt. Sondern wird Gott über dein Leben mit dir reden und du musst erklären, was du getan hast oder nicht getan hast. Die Bibel sagt, wir müssen Rechenschaft geben über jedes Wort, was wir geredet haben. Was wir getan und was wir nicht getan haben. Und du kannst dich da nicht rausreden und sagen, das ist mir neu, ich wusste nichts davon. Doch du weißt es doch spätestens seit heute. Heute hat Gott dich gewarnt, er hat es dir durch mich gesagt. Heute kann ich dir noch helfen. Wenn du dann vor Gott stehst, nicht. Vor Gott kann dir dann im Gericht keiner helfen. Vor allem du dir selber nicht mehr. Im Gericht hilft dir nur einer. Ein einziger. Und das ist Jesus. Deswegen ist nämlich das Wichtigste im Leben, dass du den zum Freund hast. Der kann dir einen Gerichtstermin ersparen. Über den ist nämlich das Strafgericht, was eigentlich uns treffen müsste, das ist ja über den am Kreuz schon niedergegangen. Wenn du dich an Jesus klammerst, kann dich das Gericht Gottes nicht mehr treffen. Und deshalb sage ich dir nochmal, komm doch zu Jesus und gib ihm dein Leben. Vielleicht wartet Gott mit dem Ende bloß noch auf ein paar unter euch, die bis jetzt noch unentschieden sind und die er noch mitnehmen will in sein Reich. Jesus sagt zu seinen Gegnern, dem Lande der Sodomer und Gomorrer wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als euch. Und er sagt zu seinen Nachfolgern, wer mein Wort hört und das glaubt und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und zu allen Mitläufern und halben Christen sagt Jesus, ich kenne euer Tun, ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beidem wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm, darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Das heißt, Mitläufer sind eklig, Gegner sind bedauernswert, Nachfolger sind beneidenswert. Denn wir sind frei, auch im Gericht. Und etwas Besseres gibt es nicht. In einer deutschen Großstadt, da stand eine Synagoge. Synagoge ist ein Gotteshaus der Juden, wo die sich zum Gottesdienst versammeln. Das war ungefähr ein Gebäude von dieser Größenordnung hier. Und dann kam der Tag, den wir jetzt gerade wieder begangen haben, an den wir uns erinnert haben, der 9. November 1938, als die Deutschen ihre jüdischen Mitbürger auf die Straße gezerrt haben und die Schaufenster eingedroschen haben und die Mitbürger verdroschen haben und die große Tötungsaktion begann und als die Synagogen in ganz Deutschland brannten. Und auch die Synagoge, von der ich hier erzähle, die brannte. Und alles, was da drin war an Holz und Stoff und Papier und so, das verbrannte. Aber die Mauern, die blieben stehen. Und viele Jahre lang, da stand mitten in der Stadt Essen, diese ausgebrannte, hässliche Synagoge, nutzlos, schwarz, verkohlt, leer, hässlich. Jahr um Jahr. Und dann kam wieder ein Tag, der fing an, wie alle anderen Tage auch. Die Leute haben gefrühstückt, sie gingen auf die Arbeit, die Hausfrauen hatten ihre Wäsche, die Kinder gingen in die Schule, die Paare gingen ins Standesamt, Und abends ging man ins Kino. Und dann ging die Sirenen und dann kamen die amerikanischen Flieger und dann wurde die Stadt bombardiert und ging in einem Feuersturm, als es Schwefel und Feuer vom Himmel regnete, unter. Und die Menschen, die rannten aus den brennenden Häusern und erstickten und wurden erschlagen von den umfallenden Wänden und suchten nach einem Platz der Rettung und fanden den nirgends in der ganzen Stadt. Es gab in der ganzen Stadt keinen Platz, der Schutz vor dem Feuer bieten konnte, außer diese alte, ausgebrannte Synagoge. Denn dort hatte es ja schon mal gebrannt. Und als der Feuersturm kam, da sprang der über dieses Gebäude weg. Denn da gab es ja nichts Brennbares mehr. Und wer sich dort reingerettet hatte, der war gerettet. Leute, so ein Platz der Rettung auf unserer Welt ist der Hügel von Golgatha, wo das Kreuz von Jesus steht. Das ist auch ein hässlicher Anblick, wenn da einer lebend am Kreuz hängt und da sterben muss. Aber es ist der einzige Ort in dieser Welt, wo sich sündige Menschen sehen lassen und heil machen lassen können. Dort hat es nämlich schon mal gebrannt. Dort hat der Zorn Gottes schon mal zugeschlagen. Dort hat das Gericht schon stattgefunden. Dort hat Jesus an deiner Stelle die Strafe erlitten, die du eigentlich verdient hast. Und wie so ein Blitzableiter hat er die Strafe Gottes auf sich gezogen. Und wenn du Jesus als dein Retter annimmst, kann dich die Strafe Gottes nie wieder treffen. Ohne diesen Blitzschutz, da bist du verloren. Und deshalb bitte ich dich, lass Jesus heute nicht wieder abblitzen, wenn er dich wieder einlädt in sein Reich. Er will dich doch retten, weil er dich lieb hat. Aus diesem Grunde ist er doch am Kreuz gestorben. Also mehr an Liebe kannst du doch gar nicht verlangen. Welchen Beweis von Gottes Liebe erwartest du denn noch? Kennst du irgendjemanden, der für dich sein Leben gelassen hat? Das hat Jesus gemacht. Was soll Gott denn noch tun? Worauf wartest du denn noch? Lasst uns beten. Wolfgang, kommst du bitte.
Gott, ich danke dir, dass du ein Haus für uns bereit hast. Wie ein guter Vater, der seine Kinder einlädt und sagt, komm doch zu mir in meine Wohnung. Und wir ziehen oftmals hässliche, verkommene Wohnungen vor und fühlen uns auch noch wohl dabei. Ich danke dir, dass du uns nicht niederdrückst und dass du sagst, mit dem hat es sowieso keinen Sinn, sondern dass du uns lieb hast und dass du uns wieder neu aufrichten willst. Dass du uns neue Hoffnung gibst, neue Zuversicht. Und dass du uns vor allen Dingen deinen Sohn Jesus gegeben hast, der am Kreuz für uns gestorben ist und der auferstanden ist und er lebt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber dass du uns jetzt deine Kräfte zufließen lässt, dass du uns die Gedanken gibst, die wir brauchen, um in diesem Leben zu bestehen, vor dir und vor den Menschen. Hab Dank, dass du uns heute noch genauso retten willst, dass du uns das anbietest. Wir wollen jetzt das Gebet einfach dir nochmal sagen, was du uns gelehrt hast, Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.